Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
Jedes Mal, wenn wir diese Sendung beginnen und du bist derjenige, der streamt, dann fängt das ungefähr so an.
Ja,
Upa, soll, ich mir mal, läuft.
Soll ich mir mal was Neues überlegen?
Nee, so. Es kommt immer so überraschend. Ja, ups, wir sind on air.
Ja, ich muss dann eben noch Knöpfe drücken, dass man dich hört.
Da ja, muss ich. Ja, ich bitte darum.
Ja, heute ließ ich den Knopf nicht drücken. Ich muss jetzt dreimal drücken. Das war, keine Ahnung, meine Maus spinnt wieder.
Wobei,
ich habe die ja letztens repariert. Jetzt geht sie ja eigentlich wieder. Die hat ja dauernd Doppelklicks gemacht. Jetzt macht sie das nicht mehr.
Sehr gut, sehr gut. Für alle die uns ohne Latenz hören möchten, die können das gerne unter Mumble machen. Mumble.theradio.cc. Ja, und so. Mhm. Und können dann einfach den Live zuhören, wie der J5LX ist, Beispiel derzeit. Solltet ihr das mal auch machen, weil dann könnt ihr mit uns total toll chatten und so. Apropos, ja. Mir gerade ein, dass ich einen IRC-Client noch nicht installiert habe, der mir sehr am Herzen liegt.
Das muss ich
vielleicht werde ich
nachholen.
Das später noch. Ja. Und am Ende der Sendung vielleicht nochmal kurz erwähnen.
Ja, gut, ich habe übrigens diese neue Domain. Glaube ich. Oh. Die ist neu, weil man kann jetzt auch auf mumble.coding4.coffee gehen. Das ist voll cool.
Ah, 4.coffee, ja. Es gibt eine .coffee-Domain.
Ja, die gibt es jetzt seit 1,5 Wochen oder so.
Total cool. Weil wer wollte nicht schon immer als derjenige. Aber das ist so cool, ja, noch kürzer.
Ja,
jetzt hast du ist schon alles umgestellt?
Ja, ist halt einfach zusätzlicher Alias. Es ist noch nicht ganz bei allen Webservern, glaube ich, drin als Alias. Aber Mail läuft und alle DNS-Dinge habe ich eh kopiert. Und so.
Okay.
Also.
Okay, gut. Ja. Wir sollten dann vielleicht auch mal wirklich mit der Sendung beginnen.
Ja, jetzt hört Python Fund auch schon zu.
Oh,
weil er hat gerade noch panischen Stream eingeschaltet. Hallo Python Fund.
Ja. Wir sind alle, also ich kündige gleich schon an, ich bin unterschlaft, ja, wie wir gerade noch im Mumble geklärt haben, ich bin unterschlaft. Im Klartext, ich bin müde und das heißt, es kann heute zu einer sehr, sehr, entweder total verrückten oder, ja,
so
ich bin
krank.
Im Chat. Ja, ich habe Rücken und so. Mal gucken, was passiert. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Rubrik an, weil das ist meistens sinnvoll. Oder du hast doch was zu erzählen.
Ja, ich bin eigentlich überschlaft, weil ich habe die letzte Woche total viel geschlafen, aber ich bin trotzdem müde.
Unfassbar.
Ja. Ja, aber ich glaube, wir können loslassen.
Diaspora aktuell.
Da hat schon wieder mein Knopf nicht funktioniert.
Mensch,
schlimm. Das liegt, glaube ich, dran, wenn ich nach dem Starten nicht mal in den richtigen Player reinklicke oder so. Mhm. Dann hat er den falschen Player noch aktiv.
Das ist nicht gut. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall nächste Sendung mal ein bisschen besser vorbereiten und besser erklären.
Ich spiele dann einfach mal alle Jingles durch, dann funktioniert das schon.
So. Also, kam tatsächlich so großartig aus der Community jetzt nichts irgendwie Spezielles, so von wegen
da, das und das. Dein Sound ist gerade total krass am Aufholen. Du hast gerade irgendwie doppelt so schnell geredet oder so.
Aber vielleicht so. Auch einfach nur so.
Ja, nee, jetzt geht's wieder. War ein bisschen komisch gerade mit deinem Internet.
Mein Internet ist auf einmal schnell, das wäre ja mal was.
Ja, da war plötzlich irgendwie, zuerst hast du gestottert und dann machst du.
Okay, also fangen wir jetzt mal an. Und zwar, Lumio hat erstmal wieder was Neues. So, wieder ein paar neue Dinge, die so erschienen sind, die diskutiert worden sind. Unter anderem gab es oder gibt es derzeit eine Abstimmung über das Design ist schon witzig gewesen. Es ging mehr oder weniger darum, ob wir ein Flat-Design, ein Flat-Trend mit einfügen. Das heißt, dass wir unser jetziges Design so ein bisschen aufgeben, ein bisschen verändern und dafür dann eben alles flach machen. Ja, so wie man es vielleicht von Google Plus erkennt oder allgemein inzwischen von Google. Oder wer macht das? Ja, gut, Facebook macht das auch schon eine Weile lang. Twitter, ja, Twitter ist wohl das bekannteste und beste Beispiel, abgesehen von Metro vielleicht noch und auch iOS 7. Die sind alle im Sinne in Richtung Trend, alles flach und schön und hübsch zu machen. Ich finde den Trend gut. Ich mag das. Ich gucke mir sowas gerne an, weil das hat irgendwie was Sauberes und Schönes und weiß ich nicht, es sieht clean aus. Und ich persönlich würde mir halt sehr gerne wünschen, dass sich das ändert. Deswegen habe ich auch, ohne jetzt großartig zu lesen, außer den ersten Satz der jeweiligen Abstimmung, habe ich einfach mal dafür abgestimmt. Der Punkt ist aber, dass wohl diese Abstimmung sowieso wieder gecancelt wird, weil das nicht detailliert genug in der Abstimmung stand, worüber denn jetzt abgestimmt wird.
Ja, ich habe die Abstimmung noch gar nicht gesehen, aber die war ja auch erst vor 2 Tagen.
Genau, genau.
Die Diskussion habe ich irgendwie mitgekriegt, aber die Abstimmung nicht.
Wie gesagt,
aber du warst mal nicht dagegen, krass.
Ja, das hat, hallo? Sonst bin ich auch immer dafür.
Bei der letzten warst du der Einzige, der dagegen war, glaube ich, oder sowas.
Ja, man muss Zeichen setzen.
Aber hier war ja schon jemand dagegen, dann passt das schon.
Genau, Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja, und dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass dass man sich vielleicht das Ganze nochmal anguckt, vielleicht sich nochmal ein bisschen beteiligt an der Diskussion. Und aber die Grundbedingungen, damit das das kommt sowieso erst später. Also das können wir nochmal später mit aufgreifen. Also das war jetzt die Abstimmung dazu, ob wir das Flat-Design machen sollen. Und dann gab es nochmal zum Thema Design einen Punkt, der auch ganz interessant war, wo es darum ging, überhaupt das User-Interface von Diaspora nochmal ein bisschen zu verbessern, ohne viel Coding da zu betreiben. Das heißt, wenig Aufwand zu betreiben und trotzdem ein hübsches Endergebnis am Ende des Tages zu haben und wie man das am besten macht. Wir hatten das mal kurz erklärt, das ist relativ einfach. Mhm. Anstatt alles zu ändern, wie es aussieht und wo es arrangiert ist, das heißt alles, wo weiß ich nicht, dass das Menü ist und dies und jenes, sollte man eigentlich nichts anderes machen als das, was wir derzeit schon als Daten haben, also als Angaben, zum Beispiel, dass oben eine schwarze Leiste ist, dass das einfach ersetzt wird mit, das wird jetzt eine noch dunkelgrauere Leiste oder sowas. Ja,
noch also schwarz das heißt, als schwarz. No.
Genau.
Das neue ist schwarz.
Genau. So, und deswegen... das wird auf jeden Fall das war der Vorschlag. Und die Frage ist nun, wie kriegen wir das am besten umgesetzt? Die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Änderung durchführen können, ist, dass wir alles auf Bootstrap umsetzen. Und das ist tatsächlich immer noch nicht passiert. Ich bin ganz verwundert.
Ja, ich dachte, das wäre schon längst fertig. Aber, ist ja schlimm. Ich weiß nicht, was da noch alles fehlt. Aber man kriegt ja immer mal wieder mit, dass sie ein einzelnes Element auf Bootstrap umgebaut haben, aber sonst müsste man mal schauen, wo noch überall nicht Bootstrap drin ist. Das Problem ist halt, wenn irgendwo mal ein CSS-File drin ist, was halt Designs anbietet, dann kann diese Klasse grundsätzlich überall benutzt werden und die dann überall zu finden, um dann schlussendlich das CSS ganz sicher rausschmeißen zu können, ist nicht unbedingt einfach vielleicht. Mhm. Weil man muss wirklich alles einmal absuchen.
Genau, so, jetzt höre ich auch auf zu tippen. Genau, natürlich, das ist immer noch so ein bisschen problematisch, aber wenn wir das dann endlich rausgeschmissen haben, yay, dann haben wir endlich alles übersetzt und alles ist easy und schön und toll. So, wie gesagt, das muss noch gemacht werden und da können eben auch Leute, die jetzt vielleicht mit Programmieren an sich nicht so viel zu tun haben, aber die schon mal eine Webseite gebastelt haben oder ein Theme oder sowas, die können da ein bisschen mithelfen. Und das wäre natürlich super, wenn ihr euch dafür bereit erklären könnt, das umzusetzen, weil desto schneller wird Diaspora noch mal ein bisschen hübscher. Und desto eher kriegen wir auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, weil dadurch, dass Diaspora schon so lange aussieht, wie es aussieht, bildet sich halt auch irgendwie das Vorurteil, dass in Diaspora nichts passiert ist über die letzten 2, fast 3 Jahre. 2 Jahre, weil es gab ja schon mal ein Redesign. Dazu hatte Pablo Kubikor sich gemeldet und hatte den Slogan Make this space yours. Dieser Slogan ist eigentlich genannt, um den Satz zu Ende zu bringen. Twitter hatte diesen Satz eigentlich entwickelt, um um quasi anzupreisen, dass sie jetzt mehr Einstellungen haben, um dementsprechend Twitter anzupassen an Styling und so weiter. Das heißt, ich kann Twitter so anpassen, wie ich das möchte. Weiß nicht, Twitter hat derzeit wohl eine weiße Leiste, also ist nochmal redesigned worden und so weiter. Und Twitter hat jetzt so eine weiße Leiste da oben und keiner weiß jetzt so genau, was er damit anfangen soll, außer vielleicht diese Leiste farbig zu gestalten, um einfach das Gefühl zu ich habe das jetzt für mich persönlich angepasst, es wird alles super. Und Pablo hatte sich überlegt, ob man das nicht übernehmen kann für Diaspora, weil dann das Gefühl auch eher da wäre, dass man diesen Pod oder diesen Account wirklich besitzt. Das heißt einfach bestimmte Features mit einbaut, wie so grundlegendes, grundlegende Farben oder sowas ändern, Textfarben oder vielleicht einzelne Themes oder sowas anbieten, so dass man eben als User, als vor allem User, der sich damit nicht auskennt, am schnellsten irgendwie so eine persönlichen Bezug zu Diaspora aufbauen kann, so von wegen das. Mein Account oder das ist mein Pod. Ein Podmin kann das natürlich machen, aber wie gesagt, bei einem Client, also bei einem User, sieht das natürlich ein bisschen anders aus.
Ja, ist aber auch schwierig, weil halt zum Beispiel das Logo an diese schwarze Leiste jetzt oben zum Beispiel angepasst ist. Also das Logo sieht halt jetzt bei der schwarzen Leiste gut aus. Wenn du jetzt die Leiste weiß machen würdest, kannst du bei den meisten Pod das Logo nicht mehr lesen.
Was eine Möglichkeit, ja, das ist halt die Frage, wie man das am besten macht. Also man hat jetzt zum Beispiel genau oben Geraspora, klar, wenn du eine weiße Leiste machst, wird es schwierig. Aber selbst das das würde zu Problemen führen. Selbst da müsste man vielleicht gucken, dass man vielleicht die weißen Buchstaben nochmal mit so einem grauen, entweder Rand oder mit einem schwarzen Rand oder mit so einem grauen Leuchten, so einem Dark Blau so einen Shadow darunter setzt. So einen kleinen Schatten darunter setzt, damit sich das abhebt, wenn
ja,
dann
trotzdem der... Ja, bei mir habe ich also ein blaues Leuchten, aber auf weiß sieht das trotzdem nicht wirklich so gut aus wie auf schwarz.
Das ist richtig. Aber ich denke, da gäbe es durchaus Möglichkeiten, das anzupassen und ich denke, da würden die Leute von Diaspora das auch nochmal überprüfen und gucken.
Weil ja, das so Logo ist halt etwas, was der Podmin macht. Ja. Und das müsste halt jeder Podmin dann beachten. Klar, eben die Schriftfarbe von dem restlichen Menü und alles kann man anpassen, aber das Logo ist halt dann schwierig.
Aber ich denke, das könnte man trotzdem nochmal in die Installationsanweisungen und so weiter reinpacken. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so das Riesenproblem. Wie gesagt, ist ein kleines Ding von vielen, die man angehen muss. Dafür gibt's wieder was auf die Augen. Steffen ist ja, also Steffen van Bergerem, der mich ja zum Beispiel letztes Wochenende war, ne? Ja, Ostern und so, ne? Jesus tot und wieder da und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist er noch tot? Ich weiß es nicht.
Nee.
Er ist wieder da, ne? Ja, okay.
Ja.
Karfreitag, wie auch immer. Auf jeden Fall.
Karfreitag ist AFK und dann am danach kommt wieder Reh.
Ja, genau. Sorry, war ein Telekom Reconnect.
Ja, ging halt irgendwie 3 Tage oder so.
Steffen habe ich kennengelernt. Ich war ja auch mit Trolli zusammen auf der Demo Stop Watching Us. Ich frage mich übrigens, warum wir quasi das nicht noch mit reingebracht haben. Aber gut, ich erwähne das jetzt mal nebenbei. Wie gesagt, ja. Steffen Fadbergerim habe ich getroffen zusammen mit Monschau, den ihr auch finden könnt. Und wie gesagt, Trolli, Elektrol kennt ihr sicherlich, wenn nicht, nachsuchen.
Ich habe gesehen, dass du da irgendwas hochgeladen hast, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, das anzuhören.
Ist nicht so schlimm.
Weil im Urlaub ging halt nicht und jetzt habe ich noch keine Zeit gehabt.
Theoretisch, ja, deine Leitung kann das. Vielleicht kannst du das Ding während der Sendung runterladen und dann am Ende spielen was.
Ich kann das jetzt runterladen, ja.
Okay, dann mache ich mal hier weiter. Wie gesagt, also Steffen ist ganz groß darin, so Mockups zu machen und macht das auch ziemlich gut. Also die sehen meistens ziemlich gut aus und regen so ein bisschen auch die Kreativität ein und geben einem auch was zu gucken, anstatt einfach immer nur zu lesen, weil das Bilder sind halt hübsch. Und er hat einfach mal ein kleines Mockup gepostet, wie der Stream zum Beispiel in Zukunft aussehen könnte. Mit ein bisschen mehr Farbe drin und so alles ein bisschen mehr in einzelne Sektionen abgepackt. Erinnert durchaus an das Web, also an das mobile Design. Das könnte man mal sich nochmal genauer angucken. Sieht ganz interessant aus, wie gesagt, mal ein bisschen was für die Äuglein für euch. Ansonsten hat sich Pablo Cubico nochmal gemeldet und hat dann eben gesagt, wie gesagt, der Vorschlag ist weiterhin das CSS zu verändern ohne irgendwelche Layout-Veränderungen durchzuführen, damit man so schnell wie möglich eigentlich mit diesem Redesign fertig wird und dann später nochmal über User Interface und User Experience und so weiter nachdenken kann. Ja, das ist ja eine ganze Wissenschaft. Webdesign ist eben nicht mal eben. Und dazu gehört eben auch vor allem für Social Networks viel, viel Arbeit und viel, viel Hirnschmalz, der da investiert wird. Damit am Ende des Tages alle zufrieden, ja nicht alle, aber viele zufrieden sind. Weil alle zufriedenzustellen, ja, ich glaube, das haben alle ziemlich ad acta gelegt. Gut, gut, gut. Hast du schon mal was von LibreJS gehört?
Ich glaube nicht.
Wie? Nee. Also, aber Richard Stallman sagt dir was.
Ja.
Gut, Richard Stallman ist wer?
Das war der GNU PG, wie heißt die Lizenz? Verdammt.
GNU.
GNU PG, genau, PG, GPL, genau, so rum war es. Genau, ich hatte jetzt GPG im Kopf, aber das ist ja falsch, das ist ja nicht Lizenz.
GPG oder,
ja,
oder PGP oder, nee, also die GNU-GPL-Lizenz ist so eine, also vor allem die GPL, es ist eine der so elementarsten Open-Source-Lizenzen überhaupt, weil sie eben gewährleistet, dass ich baue Code, setze den unter die GPL-Lizenz oder GNU-Lizenz und am Ende des Tages sind Leute, die diesen Code verwenden oder Teile davon verwenden oder abändern oder was auch immer, wieder verpflichtet, diesen wieder zu veröffentlichen. Das heißt, es kann nie dazu führen, dass zum Beispiel große Firmen wie Microsoft sagen, oh, cooles Projekt, klau und dementsprechend weiter benutze. Und nicht wieder veröffentlicht, was verändert worden ist. Und das ist natürlich, deswegen ist das auch so eine elementare Sache im Source Community, dass sowas passiert. Also, dass solche Lizenzen verwendet werden, anstatt einfach nur, du kannst das benutzen, mach damit, was du willst. Bei manchen Projekten ist es tatsächlich ziemlich wichtig. Ich glaube LGPL oder AGPL ist die Diaspora-Lizenz, da müsste ich aber nochmal nachgucken. Da gibt es auch nochmal bestimmte Bedingungen.
AGPL, glaube ich.
Weil LGPL macht zum Beispiel Ubuntu, also Canonical mit bestimmten Oberflächen, also Linux-Distribution. Wie gesagt, also LibreJS ist von den Machern von GNU-GPL, kommt also aus der Free Software Foundation, aus dem Bereich. Wie gesagt, die Free Software Foundation macht Unterstützung von freier Software, Open Source Software und. Und GNU-GPL-Lizenzen und hast du nicht gesehen und Richard Stallman hat da Spaß für vier. Wie gesagt, die LibreJS-Geschichte ist für Mozilla-basierte Browser, also so IceCat gibt es, oder Iceweasel auch. Ja. Und noch so ein paar, ja, also Polar, da gab es doch ein paar. Auf jeden Fall ist auch nicht so wichtig. Am Ende des Tages gibt es dieses Plugin, LibreJS, und das blockt nicht freie und nicht triviales JavaScript. Und aber erlaubt wiederum freies und triviales JavaScript. Das heißt, wenn JavaScript nicht auf irgendwelche sehr, sehr wichtigen Bereiche des Rechners oder des Browsers zugreifen möchte, dann ist es auch erstmal gar kein Problem. Ja, also das heißt, ihr habt halt nicht alles geblockt, was gut von Vorteil ist, ja, sondern ihr müsst halt nicht immer jedes Mal alles bestätigen, was, glaube ich, bei NoScript der Fall ist, auch wenn ihr da irgendwelche Whitelisten einfügen könnt, glaube ich. Dazu kommt, wie gesagt, die Frage, warum ich jetzt LibreJS erwähne und warum dieses Plugin im besonderen Fall durchaus interessant ist, ist, dass es eine Art Vorgabenlist gibt, was als freies, nicht triviales JavaScript wahrgenommen wird, was ja im Browser ausgeführt wird und was nicht. Und diese Vorgaben müssen bestimmte Webseiten erfüllen. Und wenn man dieses Plugin benutzt, derzeit mit Diaspora, dann ist das meiste JavaScript, was ausgeführt wird, nicht trivial oder frei. Das heißt, es wird geblockt und dementsprechend funktioniert Diaspora nicht mit diesem Plugin. Was schade ist, da gerade Diaspora ein Open Source und ein freies Softwareprojekt ist, was ja auch eben für Offenheit und so weiter stehen soll. Das heißt, was muss man nun tun? Die LibreJS-Vorgaben sich angucken und diese Bedingungen bei Diaspora erfüllen. Und das war eben die große Anfrage, wie man das am besten macht und wer das macht und warum man das macht und so weiter. Und da gibt es jetzt eine Diskussion, sieht aber sehr gut aus. Es gibt auch eine Abstimmung dazu, wo schon einige Leute drunter geschrieben haben, das war ziemlich unnötig, weil wir sind eigentlich alle dafür. So von wegen, mach einfach mal und am Ende des Tages sind sowieso alle fröhlich.
Ja, wenn das einer machen will, soll er einen Pull-Request machen, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, genau so. So. Dann gab es noch eine sehr schöne Idee, und zwar das Markdown zu erweitern.
Für ja.
5, das wäre zum Beispiel ganz cool. Ja, das heißt, man hat so einen Hashtag, also nicht Hashtag, man hat so einen bestimmten, bei Libertree gibt es das, so wie ich das gesehen habe. Das ist sehr cool.
Es geht ja darum, dass man halt quasi, jetzt kann man Bilder einbinden, aber halt keine Videos und keine Audios, was mit HTML5 theoretisch möglich wäre. Das Problem ist halt, dass im Markdown-Standard sowas nichts drin ist. Klar kann man jetzt Markdown irgendwie erweitern, aber dann ist man halt nicht mehr im Standard, was dann halt schwierig ist. Irgendwie der Vorschlag hier war jetzt irgendwie 3 Ausrufezeichen davor für ein Video. Und was dann zum Beispiel Libertree gemacht hat, war irgendwie mit einem Prozent davor für ein Video. Und man müsste sich halt da eben halt den Standard quasi erstmal erweitern, bis man die Bibliothek erweitern kann, weil sonst macht jeder so ein bisschen, was er will, und da ist halt Markdown nicht mehr Markdown. Also das ist das, was ich so ein bisschen als Problem sehe. Das andere Problem ist halt auch noch, dass die Library, die wir jetzt für Markdown verwenden, ist, glaube ich, nicht so gut erweiterbar.
Mhm. Ich muss mal ganz kurz hier mal was klären. Im Sinne von nicht stören, liebe Freunde. Mensch. So, also.
Dabei wollte ich dich jetzt gerade anschreiben.
Ja, nee, klar. Aber genau sowas finde ich ganz cool. Wie gesagt, auch Audios oder sowas. Was ich besonders cool fände, ist natürlich, wir posten einfach grundsätzlich, yay, hier, Sendung ist fertig von The Radio CC. Und müssen noch nicht mal wirklich einen Link einfügen, sondern fügen einfach gleichzeitig das Audio-File hinzu, also den direkten Link zum Audio-File, und ihr könnt euch das einfach im Browser anhören. Ja, das wäre super. Und vielleicht wird es irgendwann auch dazu führen, vielleicht so Soundfiles oder sowas auf die brauchen könnten. Also,
du musst es, glaube ich, nochmal wiederholen, weil war wieder ein bisschen zerhackselt. Ist noch nicht besser.
Ich mache hier aber nichts.
Ich weiß nicht, wieso. Du brauchst besseres Internet.
Eindeutig. Ach ja, ich wollte letztes Mal schon Crowdfunding starten.
Ja.
Denn es needs Internet.
Ja, unbedingt. Wir müssen zusammenlegen, dass du besseres Internet kriegst.
Genau. Ja, mach das mal. Das wird bestimmt witzig. So. Geht das denn jetzt inzwischen mal wieder?
Jetzt geht's wieder, ja.
Okay, mal gucken, für wie lange. Also, wenn ich nach der Sendung einen Post absende, also egal nach welcher Sendung, dann ist natürlich da immer der Link drin zu der jeweiligen Sendung, die dann nachgehört werden kann. Cool wäre dann, wenn wir gerade als Radio einfach den Link hinzufügen, dementsprechend Markdown vermurksen und ihr direkt im Browser, direkt über Diaspora euch das Ding anhören könnt. Das wäre super. Ihr braucht nicht auf unsere Seite und könnt euch das direkt anhören. Und wir haben alle unseren Spaß und könnt direkt darunter kommentieren. Das ist ja immer ein Mehraufwand, wenn ihr dann unseren Player starten müsst und so. Oder es selber runterladet, wie auch immer. Dann gibt's noch irgendwie, genau, es wird derzeit, also ist die Schwierigkeit bei der ganzen Umsetzung ist wohl eben vor allem Ruby-Geschichten, ja, also dass eben Ruby da bestimmte Interpreter drin hat, so Parser, die das Markdown dann umpacken in HTML, sodass es dann schön formatiert angezeigt wird, und das wird wohl vom Client gerendert, also vom User am Ende des Tages auf eurem Rechner. Das heißt, das wird irgendwie...
Zumindest auf dem Desktop, auf der Desktop-Version, genau. Im Handy genau. Jetzt, glaube ich, also bei der mobilen Version wird zum Server gerendert.
Genau, so sieht's aus. Und das ist natürlich auf der einen Seite problematisch, auf der anderen Seite muss man eben gucken, wie man es implementiert. Weil es soll natürlich auch nicht dazu führen, dass es noch länger dauert, bis der Stream dann irgendwann mal gerendert ist. User. Das wäre natürlich doof. Muss man sich überlegen, wird sicherlich aber alles kommen und alles irgendwann funktionieren. Wäre aber super, wie gesagt, vor allem für uns als Radio wäre das ganz, ganz großes Tennis.
Gut. Wobei ich meistens doch, vor allem Zeug, was ich anhöre, lieber in einem Hintergrund-Tab öffne, weil ich habe schon ein paar Mal ein Video angefangen zu schauen im Diaspora und habe dann 5 gedrückt und du warst plötzlich weg und da habe ich gedacht, ups. Ich vergesse dann immer, dass da noch was läuft.
Ja, ich merke schon.
Aber wenn Leute das lieber in Diaspora hören, wäre das schon eine tolle Idee.
Mhm, genau. Wird auch wahrscheinlich die Diskussion und die Kritik und so weiter ein bisschen hoch befördern, was ganz gut ist, weil wir uns dann ein bisschen mehr darüber austauschen können. Mhm. So, genau, dann noch zu Comets. Es gibt einen Comet, der jetzt verabschiedet worden ist, im Sinne von, er ist jetzt schon so weit, dass er dann später in der nächsten Version landet von Diaspora, und zwar Umfragen. Tatsächlich mal wirklich was zum Anfassen, was zum Benutzen, was zum Staunen. Und zwar tatsächlich Umfragen per Diaspora sind möglich. Mhm.
Früher konnte man auch Umfragen machen.
Boah, daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern.
Ja, es waren echt Umfragen, aber man konnte halt einen Post schreiben, 3 Kommentare dazu schreiben und man konnte bei dem Kommentar auf Gefällt mir drücken, wo man dafür stimmen wollte. Aber es ging, was halt jetzt gar nicht mehr ging.
Ja, also, was aber kommt. Also das, ja, das ist ja auch schon wieder, in Arbeit. Ne? Genau. Aber wie gesagt, ja, das nochmal separiert so zu haben und jetzt auch mal eine Unterart von einem normalen Post zu haben, ist sehr schön. Finde ich ganz toll, weil ich freue mich dann darauf, dass dann in Zukunft dann funktioniert. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so einen großen Nutzen von diesem Umfragen-Feature habe, weil ich es selber wahrscheinlich gar nicht großartig benutzen
werde. Vermutlich ist das wieder so ein Ding, was alle toll finden, wie die, dass du angeben kannst, von wo du den Post schreibst, und am Anfang wird es voll oft genutzt. Da machen alle eine Umfrage, wie toll findest du diese Umfragen, und danach benutzt es wieder fast keiner.
Genau so sieht's aus. Ja, das wär's aus der Rubrik und wir können switchen in die nächste.
Ja, aber ach so, warte, ich muss jetzt hier noch wieder das Richtige anklicken, weil ich gerade das andere, das Stopwatching aus, noch eingefügt habe.
Ja, sehr gut.
Ja, aber ich denke, das spielen wir ganz am Schluss der Sendung, oder?
Hä? Ja, genau.
Genau, ja. Das wäre dann quasi Community am Schluss. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik.
Blick aus dem Fenster.
Ja, bei mir ist sogar noch ein bisschen hell diesmal.
Yeah.
Ist das nicht krass?
Ja, sehr schön. Bei mir tatsächlich auch. Und diesmal, was mir gerade einfällt, wahrscheinlich wird hier gleich, werden hier gleich die Rollladen runtergehen. Was natürlich
dann doof wäre. Dann so.
Genau, und das ist natürlich doof. Mal gucken. okay, also, Blick aus dem Fenster, das heißt, wir gucken uns Sachen außerhalb der Diaspora-Community an und einfach auch mal die anderen normalen sozialen Netzwerke. Und diesmal geht es bezüglich die allseits bekanntesten Dinge, Facebook und Twitter. Martin Giesen hat einen eigenen Blog, ist wohl auch, ist jetzt auch irgendwie sehr angeregt, also unterhält sich sehr angeregt oder diskutiert sehr angeregt über die Zukunft des Journalismus, weil er auch selber Journalist ist, und hat eben so ein paar Stichpunkte aufgelistet, die ganz interessant sind. Zum Beispiel, wie die New York Times sich quasi neu erfindet, weil es jetzt eine eigene App gibt für die New York Times und wie das genau funktioniert. Dann haben wir so 5 Thesen, warum zum Beispiel Facebook in Zukunft wahrscheinlich auch kaputt gehen wird und warum Twitter im Moment tot ist. Also dass es eben der Punkt auch ist, dass viele Leute Twitter nutzen für eine Weile und danach aber wieder abhauen. Also hier steht 3/4, 75% der Leute, die vorher mal bei Twitter waren, sind wieder abgesprungen nach einer kurzen Zeit.
Ja.
Natürlich ziemlich heftig ist, wenn man so überlegt, wie sehr gehypt Twitter eigentlich wird. Ja. Aber das Ding ist halt, man kann Twitter relativ einfach nachbauen. Das muss man einfach sagen. Guckt euch Twister an, guckt euch GNU, wie heißt das denn? GNU Social an, also Status.net, Pump.io, wie sie nicht alle heißen. Im Endeffekt orientieren die sich größtenteils an Twitter und es funktioniert und es ist sehr, sehr einfach nachzubauen. Und heute keine Herausforderung mehr. Früher vielleicht schon eher, weil damals noch die Kommunikation nicht übers Telefon passiert, also über das Smartphone, sondern nicht über das internetfähige Handy, sondern allein durch SMS. Twitter war ja ursprünglich ein SMS-Dienst, der eigentlich innerhalb einer Firma benutzt worden ist und dann später nach ausgetragen worden ist. Ja, also das heißt, das macht auch die Begrenzung von 140 Zeichen aus, wer das bisher noch nicht wusste. Vielleicht sollte Twitter dahin sich zurückziehen. Nee, ich glaube, das wird nichts bringen. Mal gucken, wie das sich so in Zukunft ändern wird. Gut, das dazu. Wie gesagt, ist eher ein Link-Tipp. Einfach mal reinschauen, ist bestimmt interessant für euch. Dann eine andere Geschichte. Und zwar nochmal Twitter. Das kann ich jetzt leider nicht reinbringen. So, genau, doch mal Twitter. Und zwar gibt es ein Tool namens Gnip. Also das war so eine eigene Webseite und die hat halt Daten von, also über Tweets, über öffentlich erreichbare Tweets, haben die halt aufbereitet. Das heißt, wie oft es retweetet worden ist, wann, wie viele Zugriffe, wann die Retweets und so weiter und so fort stattgefunden haben. Und diese Daten wurden quasi ausgewertet und dementsprechend Unternehmen gegen dementsprechend angeboten, um die Social Media Aktivitäten zu stärken, zu verbessern und. Wurde unter anderem auch von Universitäten genutzt, weil der Dienst wohl jetzt nicht wahnsinnig viel kostet. Was hat Twitter gemacht? Ey, das ist eine super Idee, wir haben keine Ideen mehr, kaufen wir das. Also die haben tatsächlich Gnip einfach direkt gekauft und haben gesagt, ja, uns fällt nichts ein hier und das haben die eigentlich super gemacht, so können wir nämlich auch Geld machen. Weil Twitter fehlt es tatsächlich immer noch nach einem Konzept, wie sie Geld machen können. Sie haben es schon versucht mit Promoted Tweets und so weiter und so fort, aber das scheint alles nicht so richtig zu fluktuieren und deswegen fangen sie jetzt an, halt mit Gnip da weiterzumachen. Wenn ihnen aber 75% der User aber wieder abspringen von Twitter, bringt einem so ein Tool halt nichts, wenn am Ende des Tages nichts bei rumkommt. Also wenn keiner mehr was postet, dann interessiert mich das nicht, ob das überhaupt noch was passiert.
Ja.
Kauft, der auch interessant ist, der meiner Meinung nach sogar noch interessanter ist, ist Google. Und Google kauft derzeit eine Drohnenfirma namens Titan Aerospace.
Alarm einkaufen irgendwie.
Ja, die sind alle auf große Einkaufstour. Die kaufen im Moment alles ein, was nicht drei auf dem Bock ist, Startup nennt. Titan Aerospace ist kein Startup, sondern ist tatsächlich eine komplette Drohnenfirma, die es schon Jahre gibt. Und das Interessante ist, dass sie Energie dafür benutzen. Das heißt, die können sehr, sehr, sehr lange in der Luft bleiben und dementsprechend auch gesteuert werden. Google kauft halt ein Aerospace. Vorher, das hatten wir in der letzten Woche, beziehungsweise in der letzten Ausgabe der Diaspora Night, war es so, dass gesagt worden ist, dass Facebook eigentlich Titan Aerospace kaufen will und Google hat denen das quasi weggeschnappt, als diese Gerüchte aufkamen. Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, wie viel das gekostet hat und so weiter, weil das interessiert uns alles nicht. Nach der WhatsApp-Geschichte verdrehe ich sowieso nur noch die Augen, wenn irgendeiner Preise nennt für Startup-Häufe. Und interessanter bei solchen Drohnen ist natürlich, auf der einen Seite kann man es natürlich für humanistische Tätigkeiten einsetzen, wie zum Beispiel überall Internet zu verteilen und WLAN-Signale und so weiter umherschwirren zu lassen. Oder über die globale Überwachung der Welt. Also das ist halt immer zwiespältig und wer weiß, Google hat ja auch, wie heißen die nochmal? Ich denke, ich habe immer im Hinterkopf Biodynamics, aber die heißt nicht Biodynamics, sondern Bio noch irgendwas und Dynamics dann auch am Ende nochmal. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall eine Drohnenfirma, die Google gekauft hat. Wie auch immer. Google hat ja auch diese Drohnenfirma und diese Hausverwaltungs-Online-Zeugsfirma Nest gekauft. Und all das zusammengefügt bietet natürlich, also, dass da das Kartellamt nicht schon längst einschreitet, also in den USA sowieso nicht, aber weiß ich nicht, in irgendeiner Form, so von wegen, das kann es ja nicht sein, ist schon ziemlich wichtig, was da alles zusammengekauft wird und wie diese Informationen alle irgendwann mal zusammenlaufen werden. Google wird das sicherlich nicht als, das ist unser separates Projekt, das machen wir, da machen wir was ganz anderes. Sie haben vor 3 Jahren, glaube ich, angefangen, endlich alle Sachen zusammenzuführen. Das heißt, YouTube, alle Daten aus YouTube, Gmail, Google Plus und so weiter, alles zusammenzuführen und das zu einem ultimativen, mega super duper Profil zu erstellen.
Ja.
Alles herauszufinden, was nicht.
Jetzt bist du wieder total kaputt.
Hallo, hier, doch, ich bin nicht kaputt. Hallo,
Dein Packet Loss geht auch immer weiter hoch.
Also, ich mach nichts.
Du musst mal die Downloads abschalten und die Torrents ausmachen und so.
Oh, ich hab doch keine Downloads, Freunde. Ihr macht mich hier wahnsinnig, ehrlich. Unfasslich.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass dein Internet plötzlich so schlecht wird, dass gar nichts mehr geht. Letztes Mal ging's wenigstens noch für ein bisschen Mumble.
Juh, gut. So, dann.
Jetzt geht's was, wieder.
Okay, sehr schön. So, das. Genau, also nach dieser Drohnenaffäre ist es natürlich auch interessant, mal zu erfahren. Jetzt vor kurzem, wer den Pulitzer-Preis kennst du, ne? Was ist das denn für ein Preis? Wofür wird er vergeben?
Was für ein Preis?
Den Pulitzer-Preis.
Sagt mir nix.
Okay, macht ja nichts.
Gibt auch gut, für dann, jedes Ding einen Preis oder so.
Bitte?
Ich kann ja alle Preise, kann es
gibt. Nee, natürlich nicht. Die wichtigsten Preise sind sowieso, die wichtigsten Erfolge stehen sowieso auf Steam.
Achievement unlocked, Pulitzer Preis.
It's a game, it's Sims 5. Naja, gut. Der Pulitzer Preis ist eine Auszeichnung für journalistische Tätigkeit, für besondere journalistische Errungenschaften und Erfolge. Und wer ist dafür nicht nur nominiert worden, sondern wer hat ihn auch später bekommen? Unter anderem Edward Snowden selbst, der Glenn Greenwald mit dem Guardian zusammen, die Washington Post, die eben die Daten von Edward Snowden aufgearbeitet hat und noch ein paar. Aber grundsätzlich war es das erstmal. Alle, die die NSA-Affäre aufbereitet haben und dementsprechend dargestellt haben, die haben den Pulitzer-Preis quasi abgeräumt. Und ja, alle freuen sich und alle sind fröhlich. Ja, also der Pulitzer-Preis scheint auch noch. Also ich habe von vielen gehört, ja, die vertrauen diesen Preis noch. Ich vertraue zum Beispiel dem Nobelpreis in keiner Form mehr. Das war irgendwas besonders wie gesagt, es ist... Ja, also deswegen, beim Pulitzer-Preis bin ich mir da nicht so sicher. Vor allem ist auch tatsächlich schwierig ist von der Definition her, was ein Journalist denn jetzt wirklich leisten soll, ist oder was auch immer. Das ist und inwieweit er sich da, inwieweit er sich in bestimmten Bereichen vorkämpfen darf. Ja, also zum Beispiel beim Thema Aktivismus hatte ich letztens einen Post auf die Ausbauer gepostet zum Thema, ist tatsächlich ziemlich schwierig, wenn man sich für eine gute Sache engagieren möchte auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Leute darüber informieren möchte, aber eben auch trotzdem die Distanz wahren sollte, im besten Falle. Und das ist halt ein ständiger Konflikt. Ne? Bist du jetzt Journalist oder Aktivist oder beides? Und geht das überhaupt? Und das ist, ja, das ist grundsätzlich so ein Problem. Und Edward Snowden ist ja jetzt auch kein Journalist. Der hat ja wenig aufbereitet, sondern er hat die Daten überhaupt erstmal zur Verfügung gestellt und ist erstmal journalistische Quelle, was ja auch schon mal wichtig ist.
Ja.
Gut, Media Goblin, sag dir was. Was ist Media Goblin?
Media Goblin ist sowas, wo man halt quasi Medien, also ich glaube für Videos, Bilder und Audio auch, weiß ich gar nicht, auf dem eigenen Server hosten halt.
Genau.
Quasi alles sowas wie unser Mitschnittportal, nur ein bisschen anders.
Nur weniger Bugs.
Ja, wir haben keine Bilder. Aber dafür haben wir Kanäle, glaube ich, sowas. Weil es ist, wir haben am Anfang auch überlegt, ob wir vielleicht Media Goblin einsetzen können, aber ich glaube, da haben die Kanäle gefehlt oder so. Mhm.
Es könnte sogar sein, dass wir tatsächlich LambdaCast, unsere derzeitige Software unter rec.theradio.cc, vielleicht sogar tatsächlich durch Media Goblin ersetzen, weil es soll erstmal um die eigentliche News vorzulesen, Media Goblin erreicht das Spendenziel. Sie haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht.
Konfetti Schmeiß.
Und sie haben jetzt die zweite Etappe also sie sind mit dem Spendenziel durch, also sie haben die Crowdfunding-Kampagne jetzt abgeschlossen, glaube ich auch, ja. Inzwischen schon. Und sind bis 60.000 vorgedrungen und haben dementsprechend das zweite Ziel erreicht. Dazu gehört unter anderem auch eine Podcast-Funktion, die man sich vielleicht mal angucken kann. Wahrscheinlich wird diese Podcast-Funktion aber eher darauf hinauslaufen, dass man einen Podcast oder sowas betreiben kann. Was aber auch nicht schlecht ist, weil so ein RSS-Feed ist immer sehr, sehr hilfreich. Ansonsten soll es ein fortgeschrittenes Rechtesystem geben und das hat jetzt nichts mit Jura zu tun, sondern grundsätzlich einfach nur die Aufteilung der Leute, die Media Goblin benutzen. Ich habe eine Media Goblin Instanz, beispielhaft bei mir hier zu Hause und die packe ich an dieses komische Internet dran und da greift dann halt die komplette Familie drauf zu, weil ich habe jetzt coole Fotos gemacht und meine Familie möchte die sich ansehen und ich möchte die aber auch noch mit der Welt teilen, also machen wir das dann auch noch darüber. Und. Also das soll ein besseres Rechtesystem geben, so von wegen, du darfst die angucken, die du nicht. Dann sollen mehr Ressourcen in die MyPump-Bibliothek hinzugefügt werden, was neue Funktionen noch mit implementieren soll, die was mit Pump.io zu tun haben. wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da, genau, es soll noch so eine Social-Media-Komponente mit eingefügt werden, also dass eben auch eine Interaktion zwischen Freunden und Familie erlaubt ist, was dazu führen könnte, dass man eben tatsächlich so ein Mediennetzwerk hat, was auch nicht schlecht wäre, was man vielleicht auch an Diaspora irgendwie ankoppeln kann. Mal gucken, wie das laufen soll. Und das stelle ich mir halt ziemlich cool vor, ja, also wirklich so ein dezentrales soziales Mediennetzwerk, was mit Kommentaren von Freunden und Familie und privatem Zeugs vollgestopft wird, was ziemlich cool ist. Guck mal, ich habe ein Fotoalbum gebaut. Ey, das ist ja cool. Comment. Möchte ich mit folgendem Server teilen oder so, oder mit folgendem User. Ja, hoffentlich, also vielleicht gibt es ja irgendwelche Überschneidungen auch mit Diaspora, das würde mich auch freuen.
Ja, wenn dann Federation geht und so.
Du kennst TrueCrypt?
Ja.
Was macht man damit?
Verschlüsseln. Also halt Verschlüsselungscontainer, glaube ich, waren es, erstellen.
Genau. Container? Was sind denn Verschlüsselungscontainer?
Ja, halt ein Behälter, wo halt verschlüsselt drin ist, wo man dann Kram reinschmeißt.
Zum Beispiel so eine Art Ordner. Also das heißt, du hast halt
also
Ordner, die man verschlüsselt. So ein bisschen wie ein ZIP-Archiv eigentlich, nur halt verschlüsselt. Also
und
auch wenn es
nicht mehr gezippt, also nicht kleiner
gemacht. Genau, nicht komprimiert, eher das genau. Also TrueCrypt, es nach der NSA-Affäre und dem Heartbleed-Bug, den wir ja, glaube ich, haben wir den erzählt? Oder den erklärt?
Ja, mittlerweile habe ich auch verstanden, was da falsch lief.
Ich auch, ja, das war ziemlich cool von XKCD.
Ja, und XKCD haben wir hat ja verlinkt. Einen tollen Comic
ganz
gemacht, ja.
Ja.
Wenn man den liest, ist der Bug eigentlich auch ganz witzig irgendwie.
Seit dem Heartbleed-Bug, ja, wo es ja auch um Krypto geht, waren dann alle doch so ein bisschen hell in Aufregung. Und was hat man gemacht? Genau, man hat erstmal, zumindest in dem Fall erstmal nur TrueCrypt sich angeguckt. Also eine ganze Sicherheitsfirma hat sich damit beschäftigt namens ISAC Partners, die sich das angeguckt haben und dann Tests durchgeführt haben und den Code sich angeguckt haben und, ob da irgendwelche Backdoors drin sind. Und TrueCrypt galt bisher immer als relativ sauber und darf es auch, also als relativ sauber von Backdoors, weil es ja auch Open Source ist und darf es auch weiterhin bleiben und ist es auch weiterhin. Problem ist, dass wohl sehr laxe Programmierstandards da angewendet werden. Das heißt, die Leute können zwar programmieren, aber vielleicht nicht unbedingt besonders gut, also nicht besonders aufgeräumten Code, sondern alles vielleicht ein bisschen durcheinander oder es könnte. Und durch dieses Durcheinander und durch diese Nicht-Organisation kann es ja schnell dazu führen, dass mal da eben irgendwas reingebaut wird, wo keiner mehr den Überblick hat.
Ja.
Ja, ansonsten, das waren auch echte Forscher, die sich damit beschäftigt hatten und die haben, wie gesagt, nochmal so eine Test-Suite darüber laufen lassen und die haben 11 Schwachstellen ausgemacht. Schwachstellen. Nicht Fehler, nicht Backdoors, nicht allenfalls Türen, Schwachstellen. Eine der gravierendsten davon ist irgendwie, passt nicht so ganz, weil ich kann es tatsächlich nicht erklären. Was ist denn ein Volume-Header? Sagt ihr das was?
Also Volume ist vermutlich, also ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt daraus schließen, dass halt der Header, also es ist halt der Header, der halt am Anfang von dem Container ist, der beschreibt, was irgendwie da drin ist.
Ach so,
oder wie groß der ist und so Metainformationen halt.
Okay, also da ist wohl eine Schwachstelle drin und dazu gibt's noch irgendwelche, gibt's noch eine Schwachstelle, die Brute Force Angriffe schneller eher möglich macht, also anfällig ist für Brute-Force-Angriffe. Brute-Force-Angriffe, wer es noch vielleicht mal gehört hat, aber noch nicht kennt, man beballert Webseiten, Logins jeglicher Form, auch von
da zu meinen Rechnern. Crypt-Container.
Genau, Container mit so vieler unterschiedlicher Art von Passwörtern und probiert halt alle aus, die so einem einfallen und die so möglich sind, so ungefähr, in schnellster Folge hintereinander aus und guckt am Ende, was das Passwort dann, also, ne, und versucht damit quasi nicht die Verschlüsselung zu knacken, sondern einfach das Passwort zu finden und damit die Verschlüsselung ganz normal und in Anführungszeichen legitim aufzulösen. Und so werden zum Beispiel auch viele E-Mail-Konten und so weiter gekapert, unter anderem, wenn man jetzt auch einen eigenen E-Mail-Anbieter hat oder so. Ansonsten, das ist sich mal Da hoffe ich mal, dass diese Überprüfung dazu führt, dass eben TrueCrypt noch besser wird in Zukunft und alle da auch immer ein Auge drauf haben. Vielleicht wird es auch regelmäßige Überprüfungen der Krypto geben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Also, dass einfach viel mehr drauf geachtet wird, von wegen, wir gucken jetzt mal da rein, was da wirklich drin ist.
Ja. Die Frage, haben die das nur mit TrueCrypt gemacht oder auch noch mit anderen so Dingen?
Die haben es tatsächlich in dem Fall nur mit TrueCrypt gemacht und das war wohl jetzt auch nur Stage 1. Also da gehören noch weitere dazu. Jetzt haben sie, wie gesagt, nichts gefunden. Aber das ist wohl erstmal nur der erste Teil und da kommt wohl noch mehr dazu, was auch immer das dann beinhaltet. Wahrscheinlich war jetzt erstmal Sicherheit als erstes wichtig und jetzt geht's noch weiter. Mal gucken. Gut, wo wir gerade beim Heartbleed-Bug waren. Die NSA wusste seit ungefähr 2 Jahren, seit über 2 Jahren sogar, den Heartbleed-Bug halt und hat ihn trotzdem ausgenutzt.
Gibt es da Beweise für, oder?
Ja, Bloomberg hatte das berichtet und natürlich streitet das die NSA ab. Die NSA hat folgende Vorgabe. Wenn sie solche Fehler, wenn sie solche riesigen Security-Probleme findet, dann muss sie die melden, damit dementsprechend die Leute darauf reagieren können. Es soll aber, also das heißt, die NSA hätte derzeit das Gesetz gebrochen. Obama arbeitet aber nach Angaben von Netzpolitik.org schon bereits an einer Veränderung der Geheimdienst in dem Sinne, also was auch die Rechte angeht, in dem Sinne, dass eben der Aspekt hinzugefügt wird, es muss nicht veröffentlicht werden, zum Beispiel nicht, wenn es der nationalen Sicherheit dient.
Ja, das nationale Sicherheit ist ein dehnbarer Begriff.
Genau, das ist der Füllbegriff schlechthin. Ja, wenn die nationale Sicherheit gefährdet ist, darf dieser Bug halt ausgenutzt und dementsprechend nicht veröffentlicht werden. Was halt Bullshit ist. Ja, also ich meine, das macht im Hinterkopf, macht das durchaus Sinn, wenn man so überlegt, okay, weiß ich nicht, es gibt so bestimmte Portale von der USA, so offizielle Dinge von den Behörden. Und wenn es da natürlich Fehler gibt, dass die natürlich nicht sofort dargestellt werden und gesagt werden, hier, guck mal, wir haben hier einen Fehler. Klar, ja, dass der erst gefixt wird, bevor der veröffentlicht wird, ist auch klar. Nur bei solchen Sachen, das war jetzt hier OpenSSL war das ja, ne? Mhm. Wo der Heartbleed-Bug drin war, das bezog sich halt auf ein Open-Source-Projekt und das hatte mit der NSA an sich erstmal nichts zu tun, außer dass sie es ausgenutzt haben. Also das ist auf jeden Fall ein echt großes Ding. Wie gesagt, Bloomberg hat das berichtet und Netzpolitik.org hat das nochmal ein bisschen aufbereitet. Also was ja auch, OpenSSL wird ja unter anderem auch bei Jabber-Servern eingesetzt. Wenn ich eine Verbindung von meinem Rechner, also von meinem Messenger zu dem Server, wo ich angemeldet bin als Client, als User, ja, so da ist meine ID, zum Beispiel jabber.ccc.de, genau, im Chaos Computer Club, dann ist da zum Beispiel OpenSSL auch betroffen. Trotzdem, jetzt OpenSSL jetzt erstmal hoffentlich bei allen Servern, auch bei den meisten Jabber-Servern gefixt ist, kann man sich eigentlich wieder wohleren Dingen zuwenden. Unter anderem Jabber-Clients, neuen Jabber-Clients, endlich mehr davon, und zwar dem Jabber-Client Conversations. Ja. Der ist im F-Droid zu haben, der ist Open Source, der unterstützt schon in der Version 0.1 OTR und das wohl auch ziemlich gut, unterstützt schon Gruppenchats, was noch nicht drin ist, sind Dateiversendungen, also Sendungen. Das kommt aber schon in der nächsten Version und läuft wohl sehr, sehr stabil und sieht auch noch zusätzlich hübsch aus.
Ja, also ich habe den vor ein paar Wochen schon mal ausprobiert, als er noch ziemlich neu war. Da konnte er sich aber nicht mal mit meinem Konto verbinden. Hat er einfach immer gesagt, die wiederverbinden. Geht nicht. Und dann nochmal, irgendwie ein bisschen später, habe ich den dann nochmal geupdatet und nochmal getestet. Dann konnte er sich mindestens verbinden. Hat aber, glaube ich, genau die Gruppen, die ich halt habe in Jabber. Also ich habe meine Kontakte in verschiedene Gruppen einsortiert. Die wurden einfach nicht angezeigt. Es war auch irgendwie nicht sichtbar, wer online war und wer nicht. War für mich noch nicht praxistauglich. Ich weiß nicht, hat sich da jetzt noch mehr getan wieder? Also der Jabber-Client ist auf jeden Fall in sehr starker Entwicklung. Also da tut sich was.
Genau, auf jeden Fall. Deswegen Linux und ich.de, der Blog, Christoph, glaube ich, genau, oder Christopher. Er hat sich das wohl angeguckt, hat da ein paar Screenshots von gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Dash, den ihr auch kennt, mit dem ich ja sonst vorher die Aspornight gemacht habe, all die Jahre. der hat sich das auch mal angeguckt, aber sieht es auch noch nicht so als nutzbar. Also er wartet einfach noch ein bisschen, bis so bestimmte Features drin sind und einige Bugs gefixt sind. Aber wie gesagt, wenn dadurch, dass es in starker Entwicklung ist und dadurch, dass ihr über den F-Droid Store das einfach kostenlos euch runterladen könnt, ist das halt super. Beim Play Store kostet es irgendwie 1,80 oder sowas. Also ja, seid froh, dass ihr das über den F-Droid einfach so ziehen könnt. Und das Ding ist Open Source und ihr könnt schön reingucken, alles supi.
Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal gestartet und ein bisschen herausgefunden, habe ich es wieder aktiviert, weil ich habe mein Jabber-ID da deaktiviert, dass die nicht mehr online ist. Aber eben, was halt immer noch nicht ist, ist, ich sehe überhaupt nicht, wer online ist und wer nicht. Ich sehe keine Gruppen und auch keine Icons. Also es wird einfach der erste Buchstabe quasi als Icon angezeigt von dem Benutzer.
Hast du ein Update gemacht? Von F-Droid und Co. Hast du ein Update gemacht, damit du auch die aktuellste Version von Conversations hast?
Müsste automatisch updaten eigentlich.
Im F-Droid Store?
Nee, über den Play Store.
Achso. Ja, okay.
Also
sollte er am besten.
Müsste aktuell sein. Aber eben, also für mich ist es noch nicht praxistauglich, aber eben, dass es als OTR kann und glaube ich auch GPG, ist es für mich sehr interessant, da mal das weiter zu beobachten.
Aber nur schon mal ankündigen als neue Alternative, wer sich da beteiligen möchte an der Entwicklung oder an Ideen oder sowas, der ist da sicherlich auch gut willkommen. Eine andere Alternative, wir haben ja öfter mal über WebRTC gesprochen, was wahrscheinlich auch irgendwann mal in Diaspora Einzug erhalten wird. Und Etherpad, also die Leute von Etherpad haben das jetzt mal eingebaut und sie nennen das Ganze V-Etherpad, also Video Etherpad. V-Etherpad. Ist ganz cool. Ich habe mir das angeguckt, habe das auch ausprobiert. Ich weiß aber gar nicht mehr mit wem. Ja, war das denn mal? Naja, war das Dotti oder war das... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es gut funktioniert, so ne, wie WebRTC derzeit funktioniert. Es ist zwar alles immer noch mehr oder weniger Beta, weil WebRTC immer noch nicht so ganz in allen Browsern läuft. Deswegen nutzt immer die aktuellste Version, die ihr so bekommen könnt. Aber grundsätzlich funktioniert es. Es läuft. Ja, es ist noch nicht fertig, aber es läuft. Mhm. Und dass man ausgerechnet das im Etherpad machen kann, finde ich ganz besonders toll. Das ist ein Plugin.
Also das heißt, es ist dann Etherpad einfach noch zusätzlich mit Video.
Genau, Audio. Du hast links außen eine Leiste und kannst eben da das Video und Audio einzeln aus- und anschalten. Also das ist ganz cool.
Ja,
also
da, so wo keine... du den Chat sonst hast. Nee, der Chat genau. Ist rechts.
Aber genau, links. Links hast du, also rechts ist der Chat unten, rechts unten. Und
man
links
kann
hast
dann
du
auch
eben so eine Leiste.
Zur Seite als Leiste machen.
Mhm, genau.
Finde ich dann besser als unten so ein kleiner Dingsbums.
Genau. Das ist ganz cool. Also wie gesagt, zum Angucken und zum Ausprobieren und vielleicht auch Leute überreden, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Nebenbei, nur als kleine Nebennotiz, ich nutze derzeit mit einem Kollegen Jitsi. Ja, das ist zwar ein verkackter Java-Client. Ja, also der sieht dann auch entsprechend kacke aus, zumindest unter Linux. Aber er ist Multiplattform. Das heißt, er funktioniert halt auch auf Windows und Mac. Obwohl Mac weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber sieht wahrscheinlich da auch nicht besonders toll aus. Aber der Kollege nutzt es derzeit und ich werde es auch wahrscheinlich mit ihm weiterhin nutzen, als Alternative zu Skype, was halt super ist. Weil da ist auch nochmal verschlüsselte Audioübertragung mit ZFTPS oder sowas. Also müsste ich nochmal nachgucken. Wahrscheinlich könnte uns da Fanti sicherlich nochmal Info geben, weil er sich da wahrscheinlich besser mit auskennt. Z nochmal irgendwas. Gut, das dazu, genau. Wir hatten gerade schon den Pulitzer-Preis verteilt. Jetzt geht's zum Big Brother Award und der Big Brother Award geht dieses Jahr an den CSC. Das ist die Computer Sciences Corporation und die hat so einiges verbrochen. Unter anderem hat die, glaube ich, den Bundestrojaner mitentwickelt, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir's. Genau, und zwar 2001, genau, und 2001 haben sie den Auftrag über das interne Kommunikationssystem der NSA übernommen. und also oder bekommen und übernommen. Dann gab es irgendwie noch eine Tochterfirma, die sie eingebaut haben, die dann bei der mit der CIA zusammengearbeitet hat und eben dementsprechend auch einen deutschen Staatsbürger gekidnappt hat. Also das ist alles ein großer Krimi. Und das ist die Szene kenne ich, wo sie ihn, glaube ich, nach Guantanamo geschickt haben oder sowas oder irgendwo hin verschleppt haben. Und Westerwelle quasi nicht reagieren konnte oder wollte oder wie auch immer. Naja, also es gibt so einige Stories, die nicht so in den Medien vielleicht so präsent sind, die man sich vielleicht mal angucken und dann hören sollte. Noch irgendwie NGOs war noch irgendwie was Böses. Wie gesagt, Deutschland, Österreich und Schweiz, da gibt es Niederlassungen zu. Sie haben mehrere Millionen Euro bekommen zwischen 2009 und 2013, um bestimmte Projekte zu leiten, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte, die elektronische Personalausweis, das Waffenregister, Informationssysteme für die Bundeswehr, ein IT-Sicherheitskonzept für die Marine und die E-Mail. Da haben die auch dran gearbeitet. Also eine ziemlich böse Firma. Und die hat diesen Award eindeutig verdient. Der Big Brother Award wird verliehen von dem Föbut, ehemaligen Föbut. Jetzt heißt er netterweise Digital Courage e.V., und mit ein paar Leuten vom Digital Courage e.V. werde ich mich auch dieses Wochenende mal treffen. Ich bin auf dem Aktivkongress. Dort gibt es eine Zusammenkunft von so ein paar Aktivisten und ich werde da einfach mal dabei sein. Das erste Mal, das ist hier direkt in der Nähe, in Hattingen. Werde da mal vorbeischneiden, bin ganzes Wochenende weg und das wird ziemlich cool. Werde natürlich mein Mikrofon mitnehmen, ist klar. Und werde hoffentlich ein paar sehr nette Gespräche und Unterhaltungen führen zu dem Thema und vielleicht regelmäßig auch dementsprechend so ein kleines Roundup machen, wie das denn jetzt verlaufen ist, das komplette Wochenende.
Ja, dann gibt sie das so eine Zusammenfassung auf ein Dinges.
Ja, gut. Es ist halt nicht so riesig, wie man eben den Chaos Communication Congress aufbladen könnte. Ne?
Ich meinte jetzt dazu so Stop Watching aus, was du ja gemacht hast.
Ja, genau. Obwohl das ja eher im Interview war, aber ja, genau. Dann gab es noch Studien, die beweisen sollen, dass Facebook zu schlechter Stimmung führt. Ich mag solche Studien ja immer, weil als Geisteswissenschaftler ist es natürlich sehr, sehr einfach, solche Sachen auch ganz schnell wieder ins Licht der das ist aber nicht besonders wissenschaftliche zu rücken. Ist aber gar nicht beabsichtigt, sondern grundsätzlich ist es erstmal eine witzige Sache und eine witzige Idee. Folgendes ist passiert. Die Forscherin und der Forscher ließen Studienteilnehmer nach einer Aufforderung entweder 20 Minuten Facebook nutzen, 20 Minuten Websurfen oder 20 Minuten nichts dergleichen tun, um eine Vergleichsbasis zu etablieren. Direkt im Anschluss, das war das Neuartige an der Studie, wurden sie online befragt. Facebook führte zu einer leicht, aber signifikant, das ist so das Keyword, wenn signifikant ist, ist halt eine das wichtige Änderung. Das ist dann
echt krass, ja.
Ja, dann ist ja eine leicht, aber trotzdem signifikante. Das heißt, sie ist, die Veränderung ist nicht einfach eine ständige Abweichung, sondern ist wirklich wichtig zu beobachten. Facebook führte zu einer leicht, aber signifikant schlechteren Stimmung und zu einer Aktivität, die als deutlich weniger bedeutsam erlebt wurde als die anderen beiden Tätigkeiten. Allerdings änderte sich die Stimmung bei den Facebook-Usern nicht, die das soziale Netzwerk als gehaltvoll erleben. Es wäre also denkbar, dass die erlebte Bedeutungslosigkeit der Facebook-Nutzung auf die Stimmung schlägt. Das heißt nicht, Facebook an sich ist einfach bedeutungslos und langweilig und macht halt schlechte Laune, sondern einfach, dass man eben unterwegs ist auf Facebook und dann halt durchscrollt und ist das langweilig, bla bla und total bedeutungslos, weil alle sich nur selber darstellen und solche Geschichten, dass genau das dazu führt, dass Facebook an sich in die Bedeutungslosigkeit rutscht und dadurch Stimmung umschlägt, so von wegen, ich hab nicht. Das ist halt so die typische Situation, ich mache was und mir ist währenddessen langweilig.
Ja, die hätten halt mal Diaspora ausprobieren sollen und dann.
Selbst da ist mir das auch passiert.
Nee, aber dann, wenn da so viele Katzenbilder sind, dann sind die Leute danach total voll drauf.
Das stimmt. Dann sind die sowas von geknutscht und gestreichelt und so weiter. Ja, also die
abgeflauscht Jüger. Und so weiter.
Genau, weggeflauscht. So. Genau, dann hat Facebook noch eine andere schöne Erfindung und zwar haben die jetzt ein neues Feature eingerichtet, was jedem Privatsphäre-Kollegen wahrscheinlich so die Nackenhaare ganz nach vorne stehen lässt. Und zwar ein Feature in der Android- und iPhone-App, die die Möglichkeit bietet, die Freunde, die sich in der Nähe aufhalten, einfach zu sehen und sich mit denen zu unterhalten. So in echt und real life und ganz ohne Facebook dabei.
Nein, ja, das ist ziemlich heftig. Ist das das neue, so und so viele Frauen in deiner Umgebung wollen dringend Sex mit dir?
Genau, genau so. Nur das Problem ist, dass du diese Frauen kennst. Und wenn das Mama ist, hast du ein Problem. Oh. Ja, wenn die dann auch in der Freundesliste ist und ja, oder so. Ja. Vor allem, aber also man kann es natürlich manuell an- und ausmachen.
Gibt es sowas? Oder gibt es immer noch? Ich weiß nicht, ob das immer noch gibt.
Ich glaube, das hieß Latitude, aber genau. Ja, aber das haben sie, glaube ich, rausgeschmissen. Das ist, glaube ich, jetzt in Google Plus drin.
Ja.
So in irgendwie andere Möglichkeit. Aber sowas ähnliches gibt es natürlich auch, ja, klar. Aber ist halt, ja, whatever. Also ist halt, ne, dass gerade Facebook dieses Feature einführt. Man kann es natürlich bewusst an- und ausmachen, was natürlich super ist, was natürlich aber immer noch nicht garantiert, weil es ja nicht Open Source ist, dass nicht doch die Daten mitgetrackt werden und der derzeitige GPS-Punkt.
Also ja, gut, das können sie ja auch jetzt schon machen. Also, der kann ja vorher schon gewesen sein, dass sie das mittracken. Nur stellen sie jetzt neuerdings die Daten auch deinen Freunden zur Verfügung, dass die dich auch tracken können, nicht dass nur Facebook dich trackt.
Nicht nur das, sondern dazu kommt ja auch, dass dadurch, dass du dieses Feature hast, du natürlich auch das benutzt. Das heißt, Facebook kann daraus wieder Informationen ziehen, ob du zu diesen Leuten hingehst, ob du dich mit denen verabredest, über WhatsApp zum Beispiel oder sonst irgendwas. Das heißt, ja, das ist Datenkrake. Das heißt, dass ob du dieses Feature nutzt und wie du dieses Feature nutzt, führt wieder zu weiteren Informationen, die du nicht zurückhalten kannst, die wieder bei Facebook landen, die wieder ausgewertet werden und wieder etwas über dich verraten. Bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Naja, gut, also das ist, ja. Gut, andere Geschichte, letzte Geschichte und die hat mich irgendwie so ein bisschen, also ich bin gerade so ein bisschen am Kopfschütteln und zwar will Gmail Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützen. Was natürlich als News ganz toll klingt, weil, ne, sie wollen tatsächlich PGP und sowas verwenden, so richtig Mail-Verschlüsselung. So, du hast einen Schlüssel und ich habe einen Schlüssel und wir tauschen unsere Schlüssel aus und verschlüsseln eine Runde.
Ja, ich frage mich, halt, wo liegt der Schlüssel?
Genau, das ist der Punkt. Du hast einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel gibst du deinem Kollegen. Das ist so ein bisschen wie
ja, die, der kann auch gerne Google haben.
Genau, wie die JID. So, aber der private, genau, Google kann den auch gerne haben, genau. Aber die private den privaten Schlüssel, den möchte man doch gerne dann doch haben, selber haben. So ganz lieb haben und auch gar keinem zeigen, weil das ist so irgendwie wie, als würde man Exhibitionist im Park sein, ja. Das wäre sehr entblößend. Außerdem kann man mit dem privaten Schlüssel alle verschlüsselten Mails wieder entschlüsseln, was nicht besonders hübsch ist. So, wenn Gmail jetzt sagt, wir unterstützen, also Google im Allgemeinen, sagt, wir unterstützen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Aber Freunde, wenn ihr unser Web-Interface benutzen wollt, dann müsst ihr unseren privaten Schlüssel benutzen. Was dazu führt, dass Google, auch wenn ja da rumverschlüsselt bis zum geht nicht mehr, am Ende des Tages sowieso wieder alles entschlüsseln kann und sowieso eure E-Mails liest. Und ich meine, wer, also das ist, ja.
Na gut, Ende zu Ende wäre ja dann schon der Browser. Also eigentlich ja, müsste der Schlüssel dann im Browser liegen.
Genau, wenn sie es richtig umsetzen, dann würde das über JavaScript laufen. Ich gehe mal nicht davon aus. Es gibt, wie gesagt, so erste Überlegungen, wie das zu veranstalten ist und dass es kommen soll, damit Google natürlich wieder so ein bisschen Reputation gewinnen kann. Aber ich muss grundsätzlich sagen, ich vertraue denen in keinster Form.
Also ich hoffe, dass der das im Browser liegt, weil sonst macht es gar keinen Sinn.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist zumindest ein wahnsinniger Scoop, der dann wieder durch die Medien geht, so von wegen große Datenkrake führt Verschlüsselung ein, bla bla. Außerdem macht wahrscheinlich Google in Zukunft mit anderen Sachen Geld. Mal gucken. Also mit mehr Sachen. Vielleicht nicht mit anderen Sachen, aber mit mehr Sachen. Gut, das dazu. Wir sind durch mit der Rubrik und deswegen hauen wir auch gleich den nächsten Jingle raus. Und zwar zu...
Neues aus der Community.
Ja.
Genau. Ey, das hat super funktioniert. So machen wir das jetzt immer. Ich labere eine Runde über den Jingle und dann kommt er.
Ja.
Ja. Wunderbar. So, und zwar der Stefan. Der Stefan, den ihr auch von Botany Bay kennt. Und wenn ihr ihn nicht von Botany Bay kennt, dann kennt ihr ihn wenigstens nach dieser Sendung oder nach der Primetime-Sendung, die wir mal mit ihm gemacht haben. Oder nach dem Albumcover, was mal Elektroll, also Trolli, für Botany Bay gemacht hat. Oder, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall, Stefan ist ein coole Typ und versucht derzeit ein bisschen Botany Bay und so weiter so ein bisschen zu hypen und so. Und er hat, also Botany Bay ist eine Band, die sich jetzt vor kurzem mehr oder weniger verabschiedet hat. Mehr oder weniger. Und Stefan macht jetzt aber eher alleine Sachen, nur allein Musik, zusammen mit witzigerweise mit Nadine Wahl, die wir auch schon mal im Interview hatten. Ja, so kommen sie alle aus den Löchern.
Die Welt ist so klein.
Ja, es ist, ein Dorf, es ist unfasslich.
Ja. Hm.
Nadine könnt ihr natürlich auch auf Diaspora finden. Und ja, die bei Stefan hat, wie gesagt, einmal den Post auf Diaspora abgesetzt. So von wegen, hey, guck mal, ich habe hier ein Musikstück, das ist total toll und so. Und wir haben uns da richtig Mühe gegeben und deswegen haben wir es einfach mal ausprobiert, ob es funktioniert. Und dann hat er dasselbe auf Facebook gepostet. Und hat dann in einem Blogbeitrag nach so, weiß ich nicht, 2 Wochen verarbeitet, was am Ende dabei rausgekommen ist. Und Tuxi, du weißt natürlich, was am Ende rausgekommen ist, oder?
Diaspora ist viel cooler.
Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Es geht grundsätzlich auch da wieder um die Art und Weise, wie man in der Community miteinander umgeht. Ja, also dass die meisten einen nicht kennen. Also Stefan fand es sehr, sehr, ja, fast schon überraschend, ja, überraschend sowieso, aber fast schon verstörend, dass gerade die Leute, die ihn besonders kennen, die Stefan besonders kennen, die auf Facebook sind, dass die nicht so viel Teilnahme zeigten in Bezug auf seinen neuen Song, der ja nach dem Zerbrechen von Botany Bay oder nach dem Nicht-Weiterführen oder nach den großen Barrieren, die sich jetzt aufgetan haben von Botany Bay, dass da nicht irgendwie Unterstützung aus dem Bereich kommt. Einfach nur so, ja, hallo und vielleicht 1-2 Likes oder sowas. Und bei Diaspora eben halt dieser Ansturm von, wow, was für ein cooler Song und der ist auch wirklich super. Kannst du den auch noch runterladen? Nein, lass mal. Das lassen wir. Nee. Das könnt ihr euch alles dann schön in den Shownotes dann angucken. Wie gesagt, ausgebreiteter Blogbeitrag, sehr hübsch. Einfach nochmal zusammenfasst, dass Diaspora und Facebook durchaus unterschiedlich sind von der Community her, eben weil man sich nicht kennt. Man muss dazu sagen, wie gesagt, das liegt nicht allein einfach nur an Diaspora, daran, dass es Open Source ist oder sowas oder ne, dezentrales soziales Netzwerk ist oder wie auch immer, sondern es liegt einfach daran, dass wir eine relativ kleine Menge sind, deswegen immer noch eine sehr überblickbare Zahl an aktiven Leuten haben, an wirklich aktiven Leuten, ob das jetzt Ja ist, Ravenbird, wir, und zwar dazu dann auch wieder alle Konstellationen, weil die dann ihre Zeichnungen zwischendurch macht und. Die Community auch wieder relativ überblickbar und hat so ihre Mini-Stars. Und Stefan würde ich jetzt durchaus dazu zählen, Trolli auf jeden Fall, ja, und so. Und deswegen ist es grundsätzlich ziemlich, ziemlich cool, weil man sich eben nicht kennt. Ja, es ist einfach irgendwie was anderes, als wenn man die Leute kennt. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass Diaspora nicht so den Anspruch hat, wie Facebook so von wegen, ich will alle dabei haben.
Ja.
Das dazu, meine Damen und Herren. Der Deus, über den hatten wir gerade gesprochen. Da habe ich leider, hat ihr einen sehr, sehr schönen Beitrag zum Thema zentrale Netzwerke zwangsföderieren geschrieben. Das Problem ist, wenn ich den jetzt vorlese, dann schlaft ihr alle ein und bekommt nichts mehr mit. Grundsätzlich ist es eine ziemlich coole Idee, was ihr da unterbreitet, nämlich, dass quasi ein Anbieter, dass man quasi eine Zwangsföderation durchführt, also zwischen Facebook und Friendica oder Diaspora, also zwischen Facebook und Diaspora, indem man sagt, okay, es gibt jetzt einen Anbieter, einen Typen, der macht einen Facebook-Account auf. Und dieser eine Facebook-Account wird halt von vielen, vielen Leuten genutzt, um eben mit den jeweiligen Personen zu interagieren und dementsprechend Beiträge zum Beispiel zu veröffentlichen. Das würde dazu führen, dass immer mehr Leute auf Diaspora aufmerksam werden und so weiter und so fort und vielleicht auch einige wechseln würden, um eben dadurch, man müsste ein Interface schreiben und solche Geschichten, ne? Aber grundsätzlich ist halt eine coole Sache, dass man eben versucht, dadurch, dass es keine APIs gibt, also Schnittstellen gibt, wo irgendwie Daten ausgetauscht werden können, so von wegen, ich kann mir jetzt keine Facebook-Beiträge in Diaspora reinpacken, weil Facebook es einfach nicht möglich macht, dass man genau das zwangsmäßig quasi herstellt. Und bei einigen Punkten gibt es das durchaus. Wir haben RSS-Feeds zum Beispiel, die an sich ja offen sind, ja, die jetzt auch keine zentrale Geschichte sind, aber diese Informationen werden auf die Diaspora gezogen und werden dort konsumiert und dementsprechend weitergetragen. Und das ist eines dieser Punkte, die durchaus sicherlich auch Deos Ziel sind, da oder zumindest hinter der die Idee unterstützen und unterstreichen würden, das Ganze weiterzuführen, nämlich die zentralen Netzwerke zwangs zu föderieren, auch wenn es nur ein Block ist. Wie gesagt, Details bitte euch da nochmal genauer angucken. Ja, könnte auch sein, dass ich jetzt einige Sachen da ein bisschen durcheinander gebracht habe. Ist ja auch schon spät. Deswegen da immer nochmal etwas genauer reingucken. Könnt ihr dann nochmal ordentlich diskutieren. Gibt auch einige sehr unterstützende Kommentare schon drunter. Genau, dann Dedik, vielleicht ist es auch die Band, ich weiß es nicht, hat sich mal geäußert und möchte ein Diaspora-Grillen veranstalten. Und zwar am 10.5. Merken, 10.5. Das ist, auch kurz, das ist ein Samstag. Ein Samstag.
Ja.
Am Samstag. Ja. Am Samstag, und zwar in der Nähe von Wiesbaden, in Hennetal, so heißt das Städtchen, Dörfchen, was auch immer, gibt es eine kleine Grillfeier mit ein bisschen Bier und ein bisschen Grill und ein bisschen Band. Also da ist eine Band wohl, die heißt wohl auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt, steht in Anführungszeichen die Band. Jetzt ist die Frage, ob die Band heißt oder die Band,
ich glaub,
nochmal einen Namen.
Ich glaube, die Band heißt keine Ahnung.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall da mal so Aufmerksamkeit, weil ich wohne nicht in Wiesbaden, ich habe damit nichts zu tun. Aber wer in der Nähe des Hennetals wohnt, also von Hennetal, der kann sich vielleicht sicherlich da mal melden.
Ja.
Und natürlich müsst ihr die Informationen, die ihr da, also das Erlebnis da, schön aufzeichnen und Fotos machen, ist klar, ne?
Ja.
Und schön auf die Diaspora teilen und so. Jo, so, Dia-Foto hatten wir letztes Mal schon mal vorgestellt. Da gibt's einfach nur noch mal einen Post, der noch mal die letzten beiden Wochen zusammenfasst, was so passiert ist und welche Fotos so angesammelt worden sind. Einfach noch mal angucken. Dann gibt es noch zwei Fragen zu Diaspora, die wir durchaus schon teilweise beantwortet haben. Also was das beantwortet haben, die durchaus interessant sind auf der einen Seite. Aber ja gut, also zum Beispiel, sind die originalen Leute von Diaspora überhaupt noch präsent auf Diaspora in irgendeiner Form? Und da gibt's schöne Antworten von Sean, der so diese beiden Fragen beantwortet. Also noch eine andere Frage wäre dann, wer managt denn derzeit das Geld von der Foundation, die Diaspora derzeit ins Leben gerufen hat, beziehungsweise die Diaspora derzeit betreut. Das ist dieses FSSN-Network, also dieses FSSN-Foundation, bla, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, Free Software, bla, wo es darum, Support Network, Free Software Support Network war es, glaube ich, wo es darum ging, dass Diaspora eben nicht selber eine Foundation gründet, sondern diesen ganzen restlichen Kram einfach denen überlässt und sagt, hey, die fördern uns und wir geben denen das Geld, was wir als Spenden reinbekommen, die kriegen einen kleinen Obolus dafür und wir werden, und alles Weitere wird von denen arrangiert. Wir packen quasi die Diaspora unter das Dach der FSSN Foundation. So, und jetzt die Frage, ne, wie das Geld dann derzeit ausgeteilt wird. Wie gesagt, Sean Tiller hat das nochmal im Detail besprochen und erklärt. Das dazu. Dann gab es nochmal Frage zu Gruppen, ja, ob es nicht irgendwann mal Gruppen geben könnte, nochmal eine längere Diskussion über Gruppen, ob es nicht Gruppen geben könnte und dann gibt's nochmal die Anfrage, ob es nicht ein paar Gruppen geben könnte. Und wenn ihr dann keine Langeweile habt, dann könnt ihr euch auch da nochmal in der Diskussion beteiligen, um Gruppen zu fordern, die dann wieder keiner programmiert. Ja, das ist kein Problem, bleibt weiterhin.
Ja, vielleicht sollte ich sie einfach mal eben am Programmieren und dann gibt's
vielleicht Gruppen.
Ja.
Ja, dann noch ein anderes Meetup, ja, wenn ihr nicht in der Nähe von Wiesbaden wohnt, oder im Hennetal, oder überhaupt in Deutschland, sondern in Indien, dann könnt ihr auch einfach bei dem Meetup in Indien mitmachen, was ja auch nicht weit weg ist.
Ja, wir haben ja jetzt Hörer rund um die ganze Welt.
Genau.
Ich weiß noch nicht, ob
die. Aus der Schweiz und Österreich.
Nee, ich weiß halt nicht, ob die in Indien dann halt Deutsch verstehen.
Ja, das ist ein großes
Thema. Aber wir haben ja jetzt ganz viele Hörer und ich weiß mittlerweile auch, wo die herkommen. Ja, weil diese mysteriösen Hörer schicken neuerdings einen User-Agent mit, was sie vorher nicht getan haben. Und zwar sind wir irgendwie in einem Minecraft-Mod gelandet.
Also super.
Wir das heißt, Leute Minecraft spielen jetzt Minecraft und hören uns zu.
Ich hoffe nicht, dass sie sich hier nicht vertrauensvoll, also abgewendet haben oder sowas. Gut, also Meetup in Indien, wer da mal hinfliegen möchte, kann es tun. Ich finde es einfach nur wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch noch in anderen Ländern außer Deutschland Meetups gibt, um eben auch so ein bisschen zu befördern, dass es auch weiterhin hier welche gibt, dass die Diaspora-Community noch lange nicht tot ist, weil es vielleicht einige geäußert haben könnten. Dann gibt es noch einen schönen Beitrag zum Thema Man kann noch nichts tun, auch wenn ich dem auch nicht alle Sachen unterschreiben würde. Die Überschrift ist, ne, so von wegen, man könnte doch nichts tun, das ist so diese typische Aussage, so von wegen, ach ja, ich würde gerne das und das und das ändern und ich würde ja auch gerne eigentlich die Welt ändern, komplett am besten. Wie mache ich das denn am besten? Ja, ach, ich kann ja eigentlich gar nichts tun. Genau, die Welt retten ist schwierig, würde man jetzt sagen, aber vielleicht kann man das in kleinen Schritten machen. Und dieser Beitrag zielt eindeutig darauf, das so zu machen und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal um Öko-Zeugs und Bio-Zeugs und Zeugs. Also Zeugs, das auch veränderbar und reparierbar ist und so weiter. Und da gibt es so eine ganze lange Liste von Dingen, die man machen kann, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, was ich sehr, sehr hübsch und nett fand. Auch wenn ich einige Dinge davon nicht unterschreiben würde, aber das könnt ihr alles in der Diskussion nachvollziehen, die dann in dem Post zu finden ist. Es
ist auch eine ziemlich große Liste und in den Kommentaren wurden nochmal Punkte zur Liste hinzugefügt.
Genau, dazu. So, und wir sind fast am Ende. Und zwar, Ravenbird hat nochmal einen hochphilosophischen Post geschrieben, der da lautet: Gedanken. Ihr Menschen sind so klein und unbedeutend und halten uns doch für so groß und wichtig. Und dieser Satz mit ein paar Hashtags hat dazu geführt, dass wir 14 Kommentare in einer wunderbaren, wunderschönen, sehr, sehr philosophisch angehauchten Diskussion hatten. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und das hat mir einfach tatsächlich gestern auch den Abend gerettet. Das hat einfach... Oh. Ich möchte allen danken, die da mitgemacht haben und nochmal Ravenbird dafür, dass er sich da einfach nur diesen Satz geäußert hat, weil das war so ein Ding, das war einfach so ein persönliches Ding, das schwirrte mir so in den letzten Tagen ziemlich im Kopf rum. Nebenbei, wer noch so philosophisches Zeug mag, ja, man darf ja auch durch mal Werbung für gute Sachen machen und eine gute Sache meiner Meinung nach ist auf Arte jeden Sonntag oder Samstag oder Sonntag kommt die Sendung Philosophie, die ihr natürlich auch in der Mediathek nachgucken könnt. Diese ist natürlich französisches Format, natürlich deutsch übersetzt. Philosophisches Thema war letztens Gedächtnis. Ganz toll, ja, ob wir denn, wenn wir eine Person haben, die Alzheimer hat, inwieweit ist diese Person dann, wenn sie ihr Gedächtnis verliert, immer noch die Person, die wir kennen oder die wir lieben oder wie auch immer. Mhm. Wahnsinnig interessante Fragen. Euch angucken und darüber abstimmen, ob das toll oder nicht toll ist. Aber ich find's ganz, ganz toll und habe da sehr, sehr viel draus mitgenommen. Wer so ein philosophisches Zeug mag und so ein bisschen auf dem Existenzialismus rumreiten möchte, kann das gerne tun. Jo, und es gibt ein Bild vom Nerdpol.
Ja, es ist gerade vor 20 Minuten reingekommen, hat Fall reingemacht und es gibt eine voll hübsche Zeichnung vom Nerdpol. Ich wollte das einfach noch reinnehmen, weil ich es so toll finde. Okay. Also das Bild hat Weiter mal gezeichnet und Faldan hat da das Foto gemacht. Ich kann einen Link mal in den Chat posten, dann sehen es die anderen auch, die noch nicht bis zur Shownot warten wollen. Und ja, ist halt eine Diaspora-Blume mit einem Nordpol-Schildchen dran.
Oh, voll süß.
Ja.
Ja, sehr cool.
Wunderbar. Ich hab mich gefreut.
Ja. Dann sind wir soweit durch. Ihr hört gleich noch die Stopwatching aus Köln-Geschichte mit dem Interview mit Steffen, Marvin und Trolli, der auch da war. Das war echt spaßig. Das hat echt Spaß gemacht und ich werde das sicherlich wiederholen, in anderer Form vielleicht. Steffen und Marvin könnt ihr, wie gesagt, unter den dementsprechenden IDs finden, bei uns noch im Archiv auf rec.theradio.cc. Und ansonsten danke ich dir. Ja, habe ich noch was vergessen?
Nee, hast du die da irgendwie verlinkt oder so? Wäre vielleicht noch praktisch oder so.
Ja, in einem Beitrag, glaube ich, nochmal.
Ach so, hier ist ein Link und... Nee, das ist auch nur der Link. Der Link, der in den im Rack verknüpft ist, ist der Beitrag,
der Link ist...
Wo das User-Treffen angekündigt wurde.
Genau, und da sind eigentlich alle sind Leute
drin. Ja, okay.
Genau, Marvin, Steffen und Rolli sind da drin, deswegen alles gar kein Problem. Reingucken und alles supi.
Ja.
Deswegen, falls sich diese IDs ändern oder sowas, wisst ihr dann aber auf jeden Fall, und dieser Beitrag verschütt geht, ne? Also ich wollte da nicht so offensichtlich machen. Gut, ansonsten, hoffentlich hat euch das gefallen, ja? Ich gehe jetzt ins Bett.
Gute Nacht.
Genau, und ja, dir, Tuxi, ganz, ganz vielen Dank. Du bist ja jetzt erst vor kurzem aus dem Urlaub wieder gekommen. Danke, dass du dann so kurzfristig dann vielleicht entspannt diese Sendung mitgemacht hast.
Ja.
Und jetzt mal bereiten wir uns technisch einfach nochmal ein bisschen besser vor.
Nächstes Mal wähle ich wieder den richtigen Player an, dann gehen auch die Tasten.
Sehr cool, sehr schön, sehr schön. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Mini-Interview da. Wie gesagt, ich hoffe, dass in Zukunft noch ein bisschen mehr dazu kommen wird. Ich bereite Dinge vor und hoffe, dass Dinge kommen. Und wer noch irgendwelche Ideen hat, darf sich melden. Kritik, freundschaftliche Offerierungen von Erbschaft oder sowas, immer gern gesehen. Gerne an mich weiterleiten, gar kein Ding. Mail, Diaspora und so weiter.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Jo. Dann spiele ich jetzt noch das Ding und danach Jingle und dann tschüss und bis in 2 Wochen.
Jo, bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Jo,
tschüss.
So, wir sind hier gerade auf der Demo. Stop Watching Us hier in Köln. Wir sind gerade, weiß ich nicht, wie viele Kilometer sind wir gelaufen?
3 oder so.
Wir haben 2 Brücken passiert. Also,
es reichen viele. Ja.
So, ich stehe hier mit.
Rolli.
Steffen.
Marvin.
Wie seid ihr überhaupt hier auf die Stop Watching Us Demo gekommen? Warum interessiert euch das?
Ja, also das ist ja wohl, denke ich, hinreichend offensichtlich. Oder? Also stell dir vor, du wirst den ganzen Tag überwacht. Ich fände das doof und deswegen bin ich hier.
Ist unangenehm, ne?
Unangenehm, auf jeden Fall.
Alle von euch seid, also wir alle, sind alle auf Diaspora. Inwieweit ist Diaspora anders in Bezug zu Facebook?
Naja, also jeder hat die Stärke, die Möglichkeit zu entscheiden, mit wem er welche Daten teilt. Kann die Daten komplett löschen, wenn er möchte. Die Möglichkeit gibt Facebook nicht. Und man wird auch dazu ermuntert, wirklich darüber nachzudenken, mit wem er was teilen möchte. Und nicht wie auf Facebook einfach alles an Facebook vor allen Dingen weiterzugeben.
Wenn man jetzt so einen Protest anfängt, ja, überhaupt erstmal Leute dazu bringt, solche Demonstrationen mitzumachen, solche Aktionen mitzumachen, wie sollte man das am besten machen?
Du fragst den Chaoten gerade nach Organisation. Das ist sehr gut.
Ich frage den Kreativen nach kreativen Einfällen zum Thema Demonstration und Überzeugung für solche Sachen wie Überwachung.
Echt, ey, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Das machen Leute, die Ahnung haben, so wie die da vorne, die so organisationstechnisch gut sind. Und ich schließe mich denen an, wenn es gut ist.
Wer ist denn gerade überhaupt da? Also wen hast du denn von den Organisationen großartig jetzt schon hier gesehen?
Na gut, hier sind ja halt sehr viele Jugendorganisationen von den Parteien, die Parteien selber. Dann sind halt noch Leute vom CCC da.
Die Free Software Foundation?
Ja, genau, die Free Software Foundation.
Ach, stimmt.
Ansonsten ist es grundsätzlich ein Bündnis, oder?
Ja.
Habt ihr sonst noch irgendwie großartig was zu sagen? Irgendwelche Empfehlungen für Leute, die jetzt gerade erst vielleicht davon erfahren haben oder jetzt sich erst näher damit beschäftigen, was man dann am ehesten oder als nächstes machen sollte, wenn man jetzt sagt, okay, die Argumente sind durchaus überzeugend, was macht man da?
Auf jeden Fall Ohren offen halten, gucken, ob nochmal eine Demo angekündigt wird und auf jeden Fall hingehen.
Und im privaten Bereich, was kann man da am besten machen?
Ein vernünftiges Betriebssystem nutzen, verschlüsseln.
Zum Beispiel?
Ein schickes Linux oder ein BSD, was auch immer bei einem da gerade liegt. Am besten die Daten auf dem Rechner verschlüsseln, die Daten zum nächsten Server verschlüsseln, mit dem man gerade kommunizieren möchte. Sich auch wirklich überlegen, bei welchen Seiten man sich noch anmelden möchte, an wen man seine Daten weitergeben möchte.
Steffen, du hast jetzt vor kurzem einen eigenen Pod eröffnet. Das heißt, du lädst wahrscheinlich auch alle ein, dort sich mal niederzulassen, oder?
Derzeit sind tatsächlich die Registrierungen noch geschlossen. Einfach, weil ich derzeit noch nicht weiß, wie viele viel RAM dieser Server braucht und wie es das behält, wenn da etwas mehr los ist. Und deshalb versuche ich das so ganz langsam, erstmal ein paar Freunde einzuladen und dann schaue ich mal. Also wenn das alles klappt, dann werde ich auch die Registrierung irgendwann öffnen. Aber ja, ich schaue erstmal, wie sich das entwickelt.
Warum ist es wichtig, dass viele verschiedene Bots überhaupt zur Verfügung stehen?
Also zum einen verhindert man ja damit, dass eine große Datenmenge irgendwo an einem Punkt zusammengeführt wird. Und zum anderen, also jeder kann ja theoretisch seinen eigenen Pod eröffnen, ist somit Herr über seine eigenen Daten. Und es hilft natürlich auch, also die großen Pods haben häufig Probleme, dass die Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert. Man sieht es an Join Diaspora, wo die Posts nicht mehr ankommen, die Kommentare nicht mehr ankommen. Das ist natürlich ein Problem, weil diese Server total überlastet sind. Und da hilft es natürlich, wenn jeder oder einige kleinere Pods dann erstellen.
Wunderbar. Ja, dann danke ich euch allen dran. Und dann sieht man sich und hört man sich sicherlich entweder auf Diaspora oder sonst wo. Wunderbar. Danke.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.